Aus dem Buch Genesis, Kain und Abel. Der Mensch, Adam, erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie: Ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel war Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar. Auch Abel brachte eine dar, von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und seine Gabe, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kain: Warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so? Wenn du gut handelst, darfst du aufblicken. Wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und tötete ihn. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist Abel, dein Bruder? Er entgegnete: Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders erhebt seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden. So bist du jetzt verflucht, verbannt vom Erdboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Erdboden bearbeitest, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kain antwortete dem Herrn: Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute vom Erdboden vertrieben, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein, und jeder, der mich findet, wird mich töten. Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der keinen tötet, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. So zog Kain fort, weg vom Herrn, und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Adam erkannte noch einmal seine Frau. Sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth. Setzling. Denn sie sagte: Gott setzte mir einen anderen Nachkommen anstelle Abels, weil Kain ihn getötet hat. Aus dem Buch Genesis, Lots Töchter. Lot zog von Zoar hinauf und ließ sich mit seinen beiden Töchtern im Gebirge nieder. Er fürchtete sich nämlich, in Zoar zu bleiben. Er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Eines Tages sagte die Ältere zur Jüngeren: Unser Vater wird alt, und einen Mann, der mit uns verkehrt, wie es in aller Welt üblich ist, gibt es nicht. Komm, Geben wir unserem Vater Wein zu trinken und legen wir uns zu ihm, damit wir durch unseren Vater Nachkommen erhalten. Sie gaben ihm also, dem Vater, in jener Nacht Wein zu trinken. Dann kam die Ältere und legte sich zu ihrem Vater. Er merkte nicht, wie sie sich hinlegte und wie sie aufstand. Am anderen Tage sagte die Ältere zur Jüngeren: Siehe, ich habe gestern bei meinem Vater gelegen. Geben wir ihm auch heute Wein zu trinken. Und dann komm und leg du dich zu ihm. So werden wir durch unser Vater Nachkommen erhalten. Sie gaben ihrem Vater also auch in jener Nacht Wein zu trinken. Dann machte sich die Jüngere auf und legte sich zu ihm. Er merkte nicht, wie sie sich hinlegte und wie sie aufstand. Beide Töchter Lots wurden von ihrem Vater schwanger. Die Ältere gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Moab. Er gilt als Stammvater der Moabiter bis heute. Auch die Jüngere gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Ben-Ammi. Er gilt als Stammvater der Ammoniter bis heute. Aus dem Buch der Richter. Sichems Vernichtung und Abimelechs Ende. Abimelech stürmte mit den Abteilungen, die bei ihm waren, vor und bezog am Eingang des Stadttores von Sichem Stellung. Während die beiden Abteilungen auf die, die auf dem Feld waren, eindrangen und sie erschlugen. Abimelech kämpfte jenen ganzen Tag gegen die Stadt. Er eroberte sie und tötete ihre Einwohner. Dann zerstörte er die Stadt und streute Salz über sie. Als die Besatzung der Burg von Sichem davon hörte, zog sie sich in das Gewölbe des Tempels des Bundesgottes zurück. Abimelech wurde gemeldet, dass sich die ganze Besatzung der Burg von Sichem dort versammelt hatte. Daraufhin stieg Abimelech mit all seinen Leuten den Berg Zalmon hinauf. Abimelech nahm seine Axt in die Hand, hieb einen Busch ab, hob ihn auf, legte ihn auf seine Schulter und sagte zu seinen Leuten: Macht mir nach, was ihr gesehen habt, aber schnell. Da hieben auch alle seine Leute einen Busch ab und zogen hinter Abimelech her. Sie legten die Zweige auf das Gewölbe und zündeten sie an und steckten das Gewölbe über der Besatzung in Brand. So kam auch die ganze Besatzung der Burg von Sichem um. Etwa 1000 Männer und Frauen. Dann zog Abimelech nach Thebes, belagerte die Stadt und nahm sie ein. Mitten in der Stadt aber war eine starke Burg. Dorthin flohen alle Männer und Frauen und alle Herren der Stadt. Sie schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach der Burg. Abimelech rückte an die Burg und eröffnete den Kampf gegen sie. Und als er sich dem Burgtor näherte, um es in Brand zu stecken, warf eine Frau Abimelech einen Mühlstein auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief er eilends seinen Waffenträger und sagte zu ihm: Zieh dein Schwert und töte mich. Man soll nicht von mir sagen, eine Frau hat ihn umgebracht. Der junge Mann durchbohrte ihn und er starb. Als die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder zurück in seinen Heimatort. So ließ Gott das Verbrechen, das Abimelech an seinem Vater begangen hatte, als er seine 70 Brüder umbrachte, zurückfallen. Und alles Böse, das die Einwohner von Sichem getan hatte, ließ Gott auf ihren Kopf zurückfallen. Aus dem Buch Genesis. Der Verkauf Josefs nach Ägypten. Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er ihm in hohem Alter geboren worden war. Er ließ ihm einen bunten Rock machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und konnten mit ihm kein friedliches Wort mehr reden. Sie waren eifersüchtig auf ihn. Als seine Brüder fortgezogen waren, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters bei Sichem zu weiden, sagte Israel zu Josef: Geh, ich will dich zu ihnen schicken. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Sie sahen ihn von Weitem. Bevor er jedoch nahe an sie herangekommen war, fassten sie den Plan, ihn umzubringen. Sie sagten zueinander: Siehe, da kommt ja dieser Träumer. Jetzt aber auf. Erschlagen wir ihn und werfen ihn in eine der Zisternen. Sagen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Ruben hörte das. Er sagte: Begehen wir doch keinen Mord. Vergießt kein Blut. Werft ihn in die Zisterne da in der Steppe, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, um ihn aus ihrer Hand zu retten und zu seinem Vater zurückzubringen. Als Josef bei seinen Brüdern angekommen war, zogen sie ihm seinen bunten Rock aus, den Ärmelrock, den er anhatte, packten ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war leer, es war kein Wasser darin. Sie saßen beim Essen und erhoben ihre Augen und sahen, siehe, eine Karawane von Ismaelitern aus Gilead kommen. Sie waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Juda seinen Brüdern, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken? Kommt, verkaufen wir ihn den Ismaelitern. Wir wollen aber nicht Hand an ihn legen, denn er ist doch unser Bruder und unser Fleisch. Seine Brüder hörten auf ihn. Da zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Ismaeliter. Sie brachten Josef nach Ägypten. Ruben kam zur Zisterne zurück und siehe, Josef war nicht mehr da. Er zerriss seine Kleider, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte, der Kleine ist ja nicht mehr da. Und ich, wohin soll ich nun gehen? Da nahmen sie Josefs Gewand, schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Gewand in das Blut. Dann schickten sie den bunten Rock zu ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden. Sieh doch genau nach, ob das der Rock deines Sohnes ist oder nicht. Als er ihn genau angesehen hatte, sagte er, der Rock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Zerfetzt ist Josef, zerfetzt. Jakob zerriss seine Kleider, legte ein Trauergewand an und trauerte um seinen Sohn viele Tage. Als seine Söhne und Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten, er aber ließ sich nicht trösten und sagte, ich will voller Trauer zu meinem Sohn in die Unterwelt hinabsteigen. Und so beweinte ihn sein Vater. Die Midianiter aber verkauften Josef nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharao, den Obersten der Leibwache.
Thank you.
aus dem ersten und zweiten Buch Samuel. Saul, Jonathan und David. Der Geist des Herrn war von König Saul gewichen, und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sagten die Diener Sauls zu ihm: Du siehst, ein böser Geist Gottes verstört dich. Darum möge unser Herr seinen Knechten, die vor ihm stehen, befehlen, einen Mann zu suchen, der die Leier spielen kann. Sobald dich der böse Geist Gottes überfällt, soll er spielen. Dann wird es dir wieder gut gehen. Saul sagte zu seinen Dienern: Seht euch für mich nach einem Mann um, der gut spielen kann, und bringt ihn her zu mir. Einer der jungen Männer antwortete: Ich kenne einen Sohn des Bethlehemiters Isai, der zu spielen versteht. Und er ist tapfer und ein guter Krieger, wortgewandt, von schöner Gestalt. Und der Herr ist mit ihm. Da schickte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Schick mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Isai nahm einen Esel, dazu Brot, einen Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und schickte seinen Sohn David damit zu Saul. Und so kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul gewann ihn sehr lieb, und David wurde sein Waffenträger. Und darum schickte Saul zu Isai und ließ ihm sagen: David soll in meinem Dienst bleiben, denn er hat mein Wohlgefallen gefunden. So oft nun ein Geist Gottes Saul überfiel, nahm David die Leier und spielte darauf. Dann fühlte sich Saul erleichtert. Es ging ihm wieder gut, und der böse Geist wich von ihm. Saul behielt David von jenem Tag an bei sich und ließ ihn nicht mehr in das Haus seines Vaters zurückkehren. Sein Sohn Jonathan schloss mit David einen Bund, weil er ihn wie sein eigenes Leben liebte. Er zog den Mantel, den er anhatte, aus und gab ihn David. Ebenso seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. David zog ins Feld, und überall, wohin Saul ihn schickte, hatte er Erfolg, so dass Saul ihn an die Spitze seiner Krieger stellte. David war beim ganzen Volk und bei den Dienern Sauls beliebt. Als sie nach Davids Sieg über die Philister heimkehrten, zogen die Frauen aus allen Städten Israels König Saul singend und tanzend mit Handpauken, Freudenrufen und Zimbeln entgegen. Die Frauen spielten und riefen voll Freude: Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Saul wurde darüber sehr zornig. Das Lied missfiel ihm, und er sagte: David geben Sie 10.000, mir aber geben Sie nur 1.000. Jetzt fehlt ihm nur noch die Königswürde. Von diesem Tag an war Saul gegen David voll Argwohn. Am folgenden Tag kam über Saul wieder ein böser Gottesgeist, sodass er in seinem Haus in Raserei geriet. David aber spielte wie jeden Tag. Saul hatte den Speer in der Hand. Saul schleuderte den Speer und dachte: Ich will David an die Wand spießen. Aber David wich ihm zweimal aus. Und Saul begann sich vor David zu fürchten, weil der Herr mit David war, Saul aber verlassen hatte. Darum entfernte Saul David aus seiner Umgebung und machte ihn zum Obersten einer Tausendschaft. Und so zog David an der Spitze der Leute hinaus und wieder heim. David hatte Erfolg, wohin ihn auch sein Weg führte, und der Herr war mit ihm. Als Saul sah, dass David sehr erfolgreich war, bekam er noch mehr Angst vor ihm. Schließlich sprach Jonathan zu seinem Vater Saul: Warum soll David umgebracht werden? Was hat er getan? Da schleuderte Saul den Speer gegen ihn, um ihn zu töten. Nun wusste Jonathan, dass sein Vater beschlossen hatte, David umzubringen. Und voll Zorn stand Jonathan vom Tisch auf und aß an diesem zweiten Neumondtag nichts. Denn er war bekümmert. Wegen David, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Am nächsten Morgen ging Jonathan, wie er mit David verabredet hatte, aufs Feld hinaus, und ein junger Diener war bei ihm. Als der Diener heimgegangen war, verließ David sein Versteck neben dem Stein, warf sich mit dem Gesicht zur Erde nieder und verneigte sich dreimal. Dann küssten sie einander und beide weinten, am heftigsten aber David. Jonathan sagte zu ihm: Geh in Frieden. Für das, was wir beide uns im Namen des Herrn geschworen haben, sei der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Nachkommen auf ewig. Als David nach dem Tod Sauls von seinem Sieg über die Amalekiter zurückgekehrt war und sich 2 Tage lang im Ziklag aufgehalten hatte, kam am 3. Tag ein Mann aus dem Lager Sauls mit zerrissenen Kleidern und Staub auf dem Haupt. Als er bei David angelangt war, warf er sich auf den Boden nieder und huldigte ihm. David fragte ihn: Woher kommst du? Er antwortete ihm: Ich habe mich aus dem Lager Israels gerettet. David sagte zu ihm: Wie stehen die Dinge? Berichte mir. Er erwiderte: Das Volk ist aus dem Kampf geflohen. Viele von den Männern sind gefallen und umgekommen. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Da fasste David sein Gewand und zerriss es, und mit ihm alle Männer um ihn. Sie klagten, weinten und fasteten bis zum Abend wegen Saul, seines Sohnes Jonathan, des Volkes des Herrn und des Hauses Israel, die unter dem Schwert gefallen waren. Und David sang die folgende Totenklage auf Saul und seinen Sohn Jonathan. Er sagte, man solle es die Söhne Judas als Bogenlied lehren. Es steht im Buch des Aufrechten. Israel, dein Stolz liegt erschlagen auf den Höhen. Ach, die Helden sind gefallen. Ihr Berge in Gilboa, kein Tau und kein Regen falle auf euch und auch nicht auf euch, ihr Gefilde der Erstlingsgaben. Denn dort wurde der Schild der Helden befleckt, der Schild des Sauls, als wäre er nicht mit Öl gesalbt. Ohne das Blut von Erschlagenen, ohne das Mark der Helden kam der Bogen Jonathans nie zurück. Auch das Schwert Sauls kehrte niemals erfolglos zurück. Saul und Jonathan, die Geliebten und Teuren, im Leben und Tod sind sie nicht getrennt. Sie waren schneller als Adler, waren stärker als Löwen. Ach, die Helden sind gefallen, mitten im Kampf. Jonathan liegt erschlagen auf den Höhen. Weh ist mir um dich, mein Bruder Jonathan. Du warst mir sehr lieb. Wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe der Frauen. Ach, die Helden sind gefallen. Die Waffen des Kampfes verloren. Aus dem Buch Daniel. Susanna. In Babylon wohnte ein Mann mit Namen Joachim. Er hatte Susanna zur Frau. Sie war sehr schön und gottesfürchtig. Joachim war sehr reich. Er besaß einen Garten nahe bei seinem Haus. Die Juden pflegten bei ihm zusammenzukommen, weil er der angesehenste von allen war. Als Richter amtierten in jenem Jahr zwei Älteste aus dem Volk. Sie hielten sich regelmäßig im Haus Joachims auf und alle, die eine Rechtssache hatten, kamen zu ihnen. Hatten sich nun die Leute um die Mittagszeit wieder entfernt, dann kam Susanna und ging im Garten ihres Mannes spazieren. Die beiden Ältesten sahen sie täglich kommen und umhergehen. Da regte sich in ihnen die Begierde nach ihr. Ihre Gedanken gerieten auf Abwege und sie wandten ihre Augen davon ab, zum Himmel zu schauen und an die gerechten Strafen zu denken. Beide hatten wegen Susanna Liebeskummer. Doch keiner sagte dem anderen etwas von seinem Schmerz, denn sie schämten sich darüber, dass sie so begierig waren, mit ihr zusammen zu sein. Und sie sagten einer zum anderen, gehen wir nach Hause, es ist Zeit zu essen. Sie trennten sich also und gingen weg. Dann aber kehrte jeder um und sie trafen wieder zusammen. Sie fragten einander nach der Ursache und gestanden sich ihre Leidenschaft. Und daraufhin verabredeten sie eine Zeit, zu der es ihnen möglich sein sollte, Susanna allein anzutreffen. Und während sie auf einen günstigen Tag warteten, kam Susanna eines Tages wie gewöhnlich in den Garten, nur von zwei Mädchen begleitet, und wollte baden. Es war heiß. Niemand war dort, außer den beiden Ältesten, die sich versteckt hatten und ihr auflauerten. Sie sagte zu den Mädchen: Holt mir Öl und Salben und verriegelt das Gartentor, damit ich baden kann. Die Mädchen taten, wie ihnen befohlen war. Sie verriegelten das Tor und verließen den Garten durch die Seitenpforte, um zu holen, was ihnen aufgetragen war. Von den Ältesten bemerkten sie nichts, denn diese hatten sich versteckt. Als die Mädchen weg waren, standen die beiden Ältesten auf, liefen zu Susanna hin und sagten: Das Gartentor ist verschlossen und niemand sieht uns. Wir sind voll Begierde nach dir. Sei uns zu Willen und gib dich uns hin. Weigerst du dich, dann bezeugen wir gegen dich, dass ein junger Mann bei dir war und dass du deshalb die Mädchen weggeschickt hast. Da schrie Susanna mit lauter Stimme auf, aber zugleich mit ihr schrien auch die beiden Ältesten. Und einer von ihnen lief zum Gartentor und öffnete es. Als die Leute im Haus das Geschrei im Garten hörten, eilten sie durch die Seitentür herbei, um zu sehen, was zugestoßen sei. Als die Ältesten ihre Erklärung gaben, schämten sich die Diener sehr. Denn noch nie war so etwas über Susanna gesagt worden. Als am nächsten Morgen das Volk bei Joachim, ihrem Mann, zusammenkam, erschienen auch die beiden Ältesten. Sie kamen mit der verbrecherischen Absicht, gegen Susanna die Todesstrafe zu erwirken. Sie sagten vor dem Volk: Schickt nach Susanna. Und sie kam, begleitet von ihren Eltern, ihren Kindern und allen Verwandten. Susanna war aber sehr zart und schön von Aussehen. Sie war aber verschleiert. Um sich an ihrer Schönheit zu weiden, befahlen die Gewissenslosen, sie zu entschleiern. Ihre Angehörigen, aber alle, die sie erblickten, weinten. Die Ältesten sagten: Während wir allein im Garten spazieren gingen, kam diese Frau mit zwei Mädchen herein. Sie ließ das Gartentor verriegeln und schickte die Mägde fort. Dann kam ein junger Mann zu ihr, der sich versteckt hatte, und legte sich zu ihr. Wir waren gerade in einer abgelegenen Ecke des Gartens. Als wir aber die Sünde sahen, da eilten wir zu ihnen hin und sahen, wie sie zusammen waren. Den Mann konnten wir nicht festhalten, denn er war stärker als wir. Er öffnete das Tor und entkam. Aber diese da hielten wir fest und fragten sie, wer der junge Mann war. Sie wollte es uns aber nicht verraten. Das alles können wir bezeugen. Die versammelte Gemeinde glaubte ihnen, weil sie Älteste des Volkes und Richter waren, und verurteilte Susanna zum Tod. Susanna aber schrie auf mit lauter Stimme und sagte: Ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene, du weißt alles, noch bevor es geschieht. Du weißt auch, dass dies eine falsche Aussage ist gegen mich. Und darum muss ich jetzt sterben, obwohl ich nichts von dem getan habe, was diese Menschen mir vorwerfen. Der Herr, er hörte ihr Rufen. Als man sie zur Hinrichtung führte, erweckte Gott den Heiligen Geist in einem jungen Mann namens Daniel. Dieser schrie mit lauter Stimme: Ich bin unschuldig am Blut dieser Frau. Da wandten sich alle Leute nach ihm um und fragten ihn: Was soll das heißen, was du da gesagt hast? Er trat mitten unter sie und sagte: Seid ihr töricht, ihr Söhne Israels! Ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise habt ihr eine Tochter Israels verurteilt. Kehrt zurück zum Ort des Gerichts, denn diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht. Eilig kehrten alle Leute wieder um. Und die Ältesten sagten zu Daniel: Setz dich hier mitten unter uns und sag uns, was du zu sagen hast. Daniel sagte zu ihnen: Trennt diese beiden Männer, bringt sie weit auseinander. Ich will sie verhören. Als man sie voneinander getrennt hatte, rief er den einen von ihnen her und sagte zu ihm: In Schlechtigkeit bist du alt geworden. Doch jetzt kommt die Strafe für die Sünden, die du bisher begangen hast. Ungerechte Urteile hast du gefällt, Schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen. Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, sage, unter welchem Baum hast du sie miteinander verkehren sehen? Er aber sagte: Unter dem Mastixbaum. Dann ließ er ihn wegbringen und befahl, den anderen vorzuführen. Zu ihm sagte er: Unter welchem Baum hast du sie ertappt, während sie miteinander verkehrten? Er sagte: Unter der Eiche. Da sagte Daniel zu ihm: Mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Da schrie die ganze Gemeinde laut auf und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen. Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten, die Daniel durch ihre eigenen Worte als falsche Zeugen entlarvt hatte. Das Böse, das sie ihren Nächsten hatten antun wollen, tat man nach dem Gesetz des Mose ihnen an. Man tötete sie. So wurde an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet. Daniel aber gewann seit jenem Tag und auch weiterhin beim Volk großes Ansehen.